Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und euch Gottes Segen wünschen an diesem Sonntag. Es ist wunderbar, wieder zusammen zu sein, zusammen Gemeinschaft zu haben, zusammen als Gemeinde vor unserem Herrn Jesus zu erscheinen und ihn anzubeten und zu ehren. Wir wollen beten. Ja, Herr, wir danken dir, dass wir dir die Ehre geben dürfen in Liedern, in deinem Wort, das wir lesen und auch als wahr erkennen und verstehen, in allem, was wir tun. Hilf uns, dass unser Leben immer mehr zu deiner Ehre gelebt wird, dass wir dir wohlgefallen. Wir freuen uns, dass du uns herzlich lieb hast und an uns denkst und auch in unserer Lebenszeit an uns wirkst und arbeitest. Wir preisen und loben dich. Amen. Ja, es war eine interessante Geschichte zur Vorbereitung für die Predigt und für den Gottesdienst. Viktor hat schon erklärt, unsere beiden Pastoren sind heute nicht da, ich sag's mal so. Und dann wurde ich gefragt und ich habe gesagt, gerne helfe ich aus und möchte wie früher gern dabei sein. Der Anlass war eigentlich, dass geplant war, über die Vermehrung des Brotes zu predigen und zu hören aus Johannes 6. Und dann habe ich mir überlegt, darüber habe ich auch schon gepredigt. Deswegen möchte ich da ein paar Gedanken anschließen, die wir heute Morgen hören wollen. Wir sehen, dass Jesus, als er unterwegs war, zum Teil sehr große Nachfolgerschaft hatte. Große Volksmengen folgten ihm nach. Johannes 6, Vers 2. Und es wird gleich gesagt, warum. Es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Was Jesus tat in dieser Zeit, das war hochinteressant, das war sehr attraktiv. Und die Leute hatten natürlich alle Bedürfnisse. Das Volk in Israel war ja verlassen, wie Menschen, die lange keinen Hirten gehabt hatten, geplagt mit Krankheiten und Nöten und Armut. Und da kam nun einer, der hatte scheinbar die Macht, das alles zu ändern. Große Zeichen an Kranken, und das hat sich rumgesprochen. Und Jesus setzt, möchte ich mal so sagen, der Speisung der 5000 noch einen obendrauf. Und er sieht die Menschen, die schon lange bei ihm waren, und er hat etwas Wunderbares vor in seinem Herzen. Als nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Und wir wissen von der Speisung der 5000 aus ganz wenig. Ein kleiner Knabe, vielleicht ein Jugendlicher, hatte eine Notration, die gab er gerne Jesus, und Jesus macht daraus so viel, dass 12 Körbe mit Brocken übrig bleiben. Wunderbar. Und so war das Volk begeistert. Als nun die Leute das Zeichen sahen, Vers 14, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Hier wäre eine große Möglichkeit gewesen, die Macht zu ergreifen. Jesus als König und Herrn. Und die Leute wären ihm willig nachgefolgt. Aber irgendetwas stimmt nicht, sehen wir. Denn wir lesen, als nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück. Er allein. Mir kommt das vor, diese Bewegung des Volkes wie eine weitere Versuchung, die Jesus schon genug durchgemacht hat. Auch da hat ja der Satan gesagt in Matthäus 4 zum Beispiel, ja, spring doch einfach vom Tempel runter und die Engel werden dich tragen und dann wird das ganze Volk dir nachfolgen. In Klammern, und dann wird es gar nicht nötig sein, dass du zum Kreuz gehst. Auch hier wieder eine ganz ähnliche Versuchung aus dem Volk heraus, aus der Volksseele heraus. Ja, ergreife doch die Macht und dann wird es gar nicht nötig sein, zum Kreuz zu gehen. Aber Jesus hatte von Gott beauftragt einen ganz anderen Weg vor sich. Wir sehen hier ein Missverständnis. Ich glaube, Zeit seines Lebens auf Erden hat Jesus damit gekämpft, Missverständnisse daran zu arbeiten und sie zu korrigieren, falls das möglich war. Und es ist gut, dass wir weiter gucken können als nur die Evangelien in die Apostelgeschichte hinein und in die Zeit, als der Heilige Geist dann gekommen war. Auf einmal verstanden die Jünger. Hier aber nicht. Hier noch nicht. In Vers 26, Vers 24, die Volksmenge suchte ihn. Er war verschwunden. Er hatte sich auf den Berg zurückgezogen. Und als die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, auch nicht seine Jünger, stiegen sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Ist doch wunderbar, wenn Menschen Jesus suchen, würden wir sagen. Besser kann's doch gar nicht laufen. Und als sie zum anderen Ufer des Sees, ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und seid satt geworden. Jesus erkennt, hier ist ein ganz anderes Ziel da. Sie wollten ihn zum Brotkönig machen. Der Mann, der König, der uns immer Brot gibt. Wir sehen, dass ein Volk, das große Volk, diesem Missverständnis unterlegen war und sie folgten ihm nach aus diesen vordergründigen Motiven. Ein Brotkönig wie Jesus würde alle ihre Bedürfnisse und Forderungen immer erfüllen. Aber Jesus ist nicht zu diesem Zweck gekommen. Auch wenn er sein Mitleid und seine Güte und seine Liebe den Menschen gezeigt hatte und ihnen das erneute Zeichen seiner Messianität gegeben hatte, so war er doch gekommen, um das Sündenproblem der Menschheit ein für allemal zu erledigen. Ein ganz anderes Ziel. Hebräer 9, Vers 26, da wird es gut zusammengefasst. Nun aber ist er einmal gegen das Ende der Weltzeiten hin erschienen, zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Es ging nicht erst einmal um Brot vordergründig. Es ging um Erlösung. Wäre er zum König gemacht worden, hätte er das mit sich machen lassen. Er hätte die Erlösung nicht erringen können am Kreuz. Um das weiter zu erklären, möchte ich etwas weiter ausholen. Vielleicht sagt ihr, ja, da haben wir gar nicht so viel mit zu tun. Aber vielleicht doch. Ich finde immer noch auch Spuren dieser gleichen Gesinnung auch in meinem Herzen. Wie ihr wisst, waren wir viel im Ausland, Neuguinea, dann auch in Afrika. Und wenn man die Menschen kennenlernt, dann lernt man auch die Gesinnungen kennen. Wir haben da die afrikanischen traditionellen Religionen studiert, den Animismus und Darin erkennt man, dass die Gesinnung der Völker zur Geisterwelt ganz und gar nur selbstsüchtig ist. Der Mensch sieht sich selbst im Mittelpunkt des Universums und alles dreht sich nur um ihn. All sein Niederknien und so fromm das auch sein mag, all die Manipulationen, die Opfer, die Beschwörungen, was alles auch getan wird, um die Geisterwelt zu beeinflussen, sind im Grunde nur selbstsüchtig und dienen dazu, selbst zu profitieren. Mit seinem Gottesdienst zu den Geistern und zu der unsichtbaren Welt versucht der Mensch, die Götter und Geister oder auch die Ahnen dahin zu bringen, seinen Willen zu tun, den eigenen Willen, seine Bedürfnisse zu erfüllen, bei Krankheit zu helfen, alles zu tun, was auch immer er verlangt und haben will. In dem Weltbild muss der unbekannte Gott oder die Götter oder die Ahnen den Menschen dienen. Das ist ein grundlegendes Konzept im Heidentum, wenn ich das mal so sagen darf, in der Völkerwelt, in den verschiedenen Religionen. Man kann eigentlich, egal welche Religion, darüber schreiben, das Prinzip bleibt dasselbe. Und wenn nun Menschen sich zu Jesus bekehren und zu Gott, geschieht es häufig, dass diese Vorstellung zum größten Teil noch mitgebracht wird in das Christentum. Jedenfalls von vielen Gläubigen. Ich sage nicht unbedingt bei allen. Gebete, Anbetung sollen nun den christlichen Gott weichklopfen und sein Gehirn weich machen, bis er endlich dem ständigen Flehen nachgibt und unsere Verlangen bedient. Bei vielen Gebetstreffen und Nachtgebeten, Übernachtgebeten habe ich diesen Eindruck gehabt. In Kenia werden ja bei vielen Gemeinden die sogenannten Overnight Keshas veranstaltet, wo dann die Gemeinde zusammenkommt, wo dann mit Lautsprechern gebetet und gesungen wird, gepredigt, die ganze Nacht durch bis zum nächsten Morgen. Und am nächsten Morgen gehen dann die Gläubigen zufrieden nach Hause mit dem Gedanken, wow, nun haben wir so viel gebetet, nun muss Gott unsere Gebete erhört haben. Sie haben gesungen, geschrien, bis die Stimmen heiser wurden und glauben nun, endlich mit ihren Gebeten durchgedrungen zu sein. Das ist ja so ein Schlagwort. Sie haben ihre Gebete bis zur Erschöpfung wiederholt und sich fast in Trance gesungen. Ich musste oft denken, wenn das so mit Lautsprecher so raustrompetet wurde, ja, wahrscheinlich ist Gott schwerhörig. Ich habe das auch früher ein paar Mal so mitgemacht, auch privat, in meiner eigenen Stube und habe das gesehen, ja, was will ich da eigentlich? Uns erinnert dieses moderne Beten von wirklichen gläubigen Christen an die Priester auf dem Berg Karmel. Und auch die haben zu ihrem Gott geschrien, aber er hörte nicht. Elia hat während der Zeit, möchte ich mal so ein bisschen überspitzt sagen, in seinem Liegestuhl gelegen, den Sonnenschirm aufgespannt, eine Cola oder Fanta zur Seite und hat abgewartet. Und als es immer weiter ging mit dem Geschrei und dem Tanzen, dem Staub und dem Blutritzen, dann hat er sie noch aufgefordert, ja, schreit noch lauter, noch mehr, vielleicht ist euer Gott ja gerade auf Reisen, vielleicht hört er ja nicht oder er ist abseits gegangen oder was auch immer. Bis zur Erschöpfung haben sie gebetet. Als wenn Gott schwerhörig wäre. Wir kennen die Geschichte weiter. Und dann ist er aufgestanden gegen die Zeit des Nachmittags- oder Abendopfers und hat gesagt, so, nun bin ich dran. Und er betete zu Gott und das Feuer fiel vom Himmel und Gott hat bestätigt, er ist Gott, der andere Gott. Baal war in Wirklichkeit gar nicht da. Und wir finden das oft, dass Leute denken, dass allein durch die große Menge von Gebeten und mit solcher Lautstärke Gott endlich hören muss. Aber Jesus warnt uns schon da in Matthäus 6, Vers 7. Seid nicht wie die, mal sehen, was Schlachter sagt, das anstößige Wort. 6, Vers 7. Ja. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um vieler ihrer vielen Worte willen. Ihr sollt ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe er ihn bittet. Es gibt das sogenannte Evangelium von Heilung und Reichtum, Health and Wealth, und das findet in Afrika viele Anhänger. Nenne nur dein Verlangen und nimm im Glauben davon Besitz, so ist eines der Schlagworte dieses Evangeliums. Aber es ist nicht das wahre Evangelium, sondern ein anderes Evangelium mit einem anderen Jesus und einem anderen Geist. Paulus warnt davor in 2. Korinther 11, Vers 4. Möchte mal provokativ fragen, möchtest du auch einen roten Mercedes haben? Wir haben immer von einem geträumt, aber mehr Spaß hat. Diese Propheten sagen, du musst nur im Glauben davon Besitz nehmen und du wirst ihn bekommen. Gott wird das tun, du musst nur fest glauben. Das ist, was die Apostel dieses Evangeliums uns versuchen weiszumachen. Und dieses Evangelium, sehr christlich, passt genau in das Konzept des Animismus, wo die Götter die Menschen in ihrer Selbstsucht und ihrem Stolz bedienen müssen. Deswegen hat dieses Evangelium auch so viele Nachfolger. Wir waren eines Tages Gäste in einer großen Gemeinde in Nairobi. An diesem Sonntag war der Gast ein Pastor aus Nigeria. Er predigte und er forderte die Gläubigen heraus, es im Glauben von Gott zu erbeten, reich zu werden. Aber bitte, nicht nur Millionär, denn was ist schon eine Million Schillinge? Davon kann man noch nicht mal ein neues Auto kaufen. Nein, sagte er, wir müssen schon mehr glauben, mehr erwarten von Gott. Lasst uns beten, dass wir Milliardäre werden. Na, das ist doch schon viel besser. Und als er seine Predigt abgeschlossen hatte, kam es heraus, er wollte in Wirklichkeit nur sein Buch verkaufen, How to Become a Billionaire, wie man ein Milliardär wird, und Leute zu einem sehr teuren Kurs verpflichten, wo diese Kunst gelehrt wird. Ich glaube, der Einzige, der reich wurde, war dieser Pastor, aber nicht unbedingt einige der unwissenden Schafe, die er scheren wollte. Und wenn wir uns die Verheißungen Jesu so anhören, dann sind sie oberflächlich betrachtet genau das, was Gott zu verheißen scheint. Bittet, so werdet euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Also, oder was immer ihr auch bittet im Gebet in meinem Namen, das will ich tun. Und was auch ihr immer fragt in meinem Namen, ich werde es tun. Johannes 14, 13 bis 14, zweimal wiederholt, ausdrücklich von Jesus gesagt. Und da sind weitere Verheißungen. Und wenn wir sie oberflächlich lesen, dann scheinen sie die selbstsüchtigen Verlangen der Menschheit zu erfüllen. Aber wenn wir diese Verheißungen selbstsüchtig nützen, aber die Bedingungen, die daran geknüpft sind, übersehen, verwandelt sich so ein Gebet oder so eine Aufforderung in ein magisches Rezept. Die Verheißung, die Jesus in seiner Barmherzigkeit gab, scheint die Mittel zu sein, um Gott dazu zu bringen, unseren Willen zu tun und unsere Wünsche zu erfüllen. Wir sehen, hier ist etwas umgedreht. Es liegt eine Gefahr darin, wenn wir unseren Willen vor Gott durchpushen wollen. Wir trafen einmal eine Frau in Österreich, die uns ihre Geschichte erzählte. Ihre Tochter lag todkrank und es war keine Aussicht auf Heilung. Aber in ihrem Gebet lag sie Gott Tag und Nacht in den Ohren, ihre Tochter doch zu heilen. Und sie hörte nicht auf zu beten, bis ihre Wünsche erfüllt waren. Ihre Tochter wurde gesund. Aber in der Folgezeit, als die Tochter dann aufwuchs, hatte sie schrecklich viele Probleme mit ihr. An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern. Sie erzählte uns dann, dass sie im Nachhinein verstand, dass Gottes Plan, ihre Tochter zu sich zu nehmen, wirklich besser gewesen wäre. Es schien, als wenn Gott ihr sagte, na gut, du hast es so gewollt, ich gewähre dir deine Bitte. Aber sei nicht überrascht von dem, was danach geschieht. Ich weiß, was ich tue. Du hast mir nicht vertraut und dich nicht meiner Führung anvertraut, auch wenn es schmerzhaft ist. Ihr Lieben, diese Geschichte ist mir immer im Sinn geblieben. Sie ist wichtig für uns. Sollten wir in unserem Leben wirklich so weit gehen, dass wir unseren Willen vor Gott durchsetzen? Und wirklich, ich ertappe mich dabei, oft wollen wir Gott so missbrauchen. Aber Gott, unser Gott, der allmächtige Gott, ist nicht etwas wie ein Coca-Cola-Automat, wo man oben das Gebet reinstreckt und unten kommt raus, was man haben will. Der wahre Gott ist nicht so, der lebendige Gott. Und deswegen sehen wir, weil diese Vorstellung so ist von Gott, er muss mir dienen. Es gibt manchmal viele Bekehrte und viele werden zu Christen, weil sie damit hoffen, dass der christliche Gott stärker ist als die heidnischen Götter und unsere Wünsche besser erfüllen kann. Wenn unsere heidnischen Götter nicht hören und zu schwach sind, lass uns mal den christlichen Gott ausprobieren. Wir sehen, Jesus war nicht bereit, zum Brotkönig gemacht zu werden, um gewisse Bedürfnisse und Pläne der Menschen zu erfüllen, auch heute nicht. Wir wissen, dass Jesus einen anderen Weg hatte und er musste ein neues Gebäude errichten und dazu tief, tief graben, bis zu seinem eigenen Tod. Wenn man ein großes Gebäude errichtet, dann muss man ein ganz tiefes und starkes Fundament haben. Und das darf nicht faul sein. Man muss tief buddeln. Je größer das Gebäude ist, das da drauf stehen soll. Es wird das Reich Gottes sein. Und es ist gegründet in Wahrheit und Gerechtigkeit und Jesus als Mittler und Opfer. Das war etwas ganz anderes, als hier solche Wünsche zu erfüllen. Und wir sehen, dass die Jünger lange nicht begriffen haben. Sie wollten Minister werden. Die Mutter von Johannes und Jakobus bat Jesus um Stühle zur Rechten und zur Linken seiner Herrschaft. Und immer wieder kam die Diskussion auf, selbst noch kurz vorm Abendmahl. Ja, wer ist denn der Erste, wenn Jesus nicht mehr da ist? Das ist alles, was sie begriffen hatten. Es ging immer noch um das irdische Weiterleben, um das irdische Reich, den irdischen Fortgang von dem, was angefangen hatte. Irgendwie verstanden die Jünger, selbst die Jünger, die Pläne Gottes überhaupt noch nicht und konnten die Reaktion Jesu gar nicht einordnen. Und sogar nach der Auferstehung, Apostelgeschichte 1, Vers 6, kamen sie wieder, fragten den Herrn Jesus, Herr, wirst du zu dieser Zeit wieder das Reich Israel herstelle. Sie warteten auf ein diesseitiges Reich Gottes. Und das sollte, wenn es möglich, jetzt geschehen. Und diese Träume der Wiederherstellung des alten Königreichs von David und Salomo war immer noch im Hintergrund ihrer Gedanken. Ihre natürlichen und auch zum Teil selbstsüchtigen Erwartungen waren immer noch nicht erfüllt worden. Was ist denn nun? Wir können gar nicht einordnen, was Jesus eigentlich will. Und sie waren auch nicht, wie sie erwartet hatten, zu Ministern geworden, sitzen zur rechten und linken Jesu, um zu herrschen. Die Römer waren noch nicht aus dem Land geworfen worden, was die Leute erwartet hatten, als Jesus in Jerusalem einzog. Eigentlich konnten sie in dem Kommen des Messias noch gar nicht den richtigen Sinn sehen und erlagen diesen Missverständnissen. Und deshalb, ihr Lieben, schlug auch die Stimmung so schnell um, als alles das nicht geschah, als Jesus eingezogen war nach Jerusalem und plötzlich 3 Tage später haben sie geschrien, lasst uns ihn kreuzigen. Er hatte ihnen nicht das geforderte Brot gegeben und nun war er der verworfene König. Jesus war ihren Erwartungen nicht gefolgt und hatte diese Wünsche nicht erfüllt. Jesus war nicht bereit, Brotkönig zu werden, damals nicht und heute nicht und niemals. Ihr Lieben, und das kostete unserem Herrn das Leben. Wir können Gott nicht manipulieren, um unsere Wünsche zu erfüllen und vielleicht sogar noch, wenn man es böse sagt, die Taschen zu füllen und uns reich und erfolgreich zu machen. Vor der Wiederherstellung des Reiches Gottes auf Erden musste erst einmal ein anderes Fundament gelegt werden. Das Fundament der Wahrheit, Gerechtigkeit in der Erlösung. Und wir sehen, während die Jünger so dachten und die Nachfolger, es ging Jesus um das, um den Willen Gottes zu tun, wie er später in Johannes Kapitel 6 sagt, aber die Leute konnten das gar nicht einordnen. Ihr Lieben, wir ringen alle mit diesem Problem. Der alte Heide steckt in uns allen. So würde Luther sagen, und so hat er auch gesagt. Und ich entdecke es bei mir. Er sprach von dem alten Menschen, der täglich ersäuft werden muss, aber er kann schwimmen, kommt immer wieder hoch. Und so ertappen wir uns auch immer wieder, dass wir selbstsüchtig beten und Gott gerne zum Werkzeug unserer Ziele machen oder machen würden. Aber unser Herr sorgt sich sehr um uns in seiner persönlichen Liebe, um unser Leben, unsere unsterbliche Seele und möchte die Sünde unseres Lebens von Grund auf erledigen und abtun. Auch wenn wir noch nicht verstehen, er weiß um uns und er führt und leitet uns liebevoll. Vielleicht müssen wir eines verstehen und es muss mehr Grundmotiv unseres Lebens werden, dieses Wort: Dein Wille geschehe und nicht meiner. So wie Jesus im Garten Gethsemane betete, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wir sehen hier, dass der Herr Jesus selbst Angst hatte vor dem Ungeheuerlichen, was geschehen würde und am liebsten ausgewichen wäre, aber es geht nicht um meinen Willen. Er war da ganz Sohn, ganz dem Vater untertan. Er unterwarf sich in die Bitterkeit des Todes dem Vater und da wurde er ganz und gar Sieger. Ihr Lieben, in diesem Sinn wollen wir beten. In aller Freiheit, die Gott uns in der Schrift gegeben hat. Herr, um dies und das bete ich. Vielleicht bin ich töricht, Aber ich darf immer sagen, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wenn es dir gefällt, will ich diesen Weg gehen. Und wenn du einen anderen Weg hast, dann hast du viele Möglichkeiten, es zu zeigen. Und unser Herr wird antworten in seiner Liebe, aber auch nach seiner Weisheit, nach dem, was gut und nützlich für unser Leben und für unseren Wachstum im Glauben ist. Ihr Lieben, brauche ich wirklich einen roten Mercedes? Muss ich wirklich zum Milliardär werden? Wenn wir nur Essen und Trinken haben und die Bedürfnisse des täglichen Lebens, so lasst uns damit genügen. So sagt Paulus ganz schlicht im Timotheusbrief. Dies Nachjagen der Leute in dem Missverständnis, in den falschen Motiven lässt uns tief blicken und lehrt uns vieles. Und damit bekommen wir einen Einblick in uns selbst, in unsere eigene Verhaftung, in Nutzen, der uns selbst dient, in unsere Ziele, eventuell unsere Selbstsucht. Ihr Lieben, wollen wir tiefer verstehen? Wollen wir wirklich wachsen? Und das wird uns zum wirklichen Segen werden. Unser Herr Jesus ist nicht unser Brotkönig, sondern unser Heiland und Erlöser, unser wahrer Retter, der dort gewirkt hat, wo es wirklich nötig war. Auch in uns wirkt er zum Heil, zu unserem wirklichen Ziel, nicht zur Verbesserung in diesem Leben. Wir sehen in Johannes 6, geht die Diskussion weiter. Und als die Leute erkennen, worum es wirklich geht, viele gingen nicht mehr mit ihm. Vers 66. Und Jesus fragte dann die Jünger am Schluss, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr nicht auch weggehen? Also bitte, ich stelle es euch frei. Ich werde mich nicht irritieren lassen auf meinen Wegen, aber ihr seid frei, mir zu folgen oder auch nicht. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus hat hier den Nagel auf den Kopf getroffen. Wohin sollten wir gehen? Gibt es woanders Worte des Lebens? Nein, Herr, wir wollen dir folgen, auch wenn wir falsch verstanden haben, wenn wir noch im Irrtum sind, wenn wir noch in unserer Gesinnung auf dem falschen Weg sind. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes und dir folgen wir. In diesem Sinne, Gott segne euch. Ich wünsche euch fruchtbare Gebete und viel Freimut darin und lasst uns immer ringen um die richtige Haltung. Amen. Wir beten noch. Herr, wir danken dir, dass in deiner großen Treue damals, als du auf Erden warst, die Menschen versucht hast zu führen, hast ihnen ein Vorbild gegeben und auch die Jünger, du hast sie geleitet. Und einige haben es erkannt, unter anderem Petrus, wohin sollten wir gehen? Herr, und das bekennen wir auch heute, wohin sollten wir gehen? Auch wenn wir vieles noch nicht verstehen oder im Irrtum sind, wir vertrauen dir, dass du uns den rechten Weg führst. So segne uns. Wir danken dir für alles. Amen.